Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallihallo.
Hallo.
Willkommen bei Mord auf Ex.
Heute im Podcast Extremfieber, würde ich sagen.
Wir nehmen danach auch noch mal hoffentlich zwei weitere Teile auf.
Hoffentlich.
Eine andere Folge. Aber wir haben uns, mittlerweile ist Lynn bei uns eingezogen. Yep. Also bei meinem Mitbewohner und mir. Hat jetzt das dritte Zimmer bekommen, weil ein anderer Mitbewohner wieder rausgezogen ist. Also aktuell. Und Lynn dafür jetzt hier einquartiert ist und wir sind im Podcast-Himmel. Wir sind den ganzen Tag am Recherchieren und dann nehmen wir auf, dann recherchieren wir wieder, dann reden wir darüber und dann kommen wir True Crime-Dokus und irgendwann drehen wir bald durch.
Ich sehe es schon kommen, auf jeden Fall. Apropos True Crime, soll ich mal mit meinem zu dumm zum Verbrechen starten? Ich muss nämlich mal einen Exi sehr, sehr, sehr loben.
Wir haben uns jetzt übrigens für Exi entschieden, vielleicht an dieser Stelle. Wir dachten ja erst, haben wir noch so versucht, so eine Art Scheindemokratie aufrechtzuerhalten, wo wir meinten, ja, ihr dürft alle mit abstimmen. Und dann irgendwann haben aber auch Leute das schon für sich angenommen und haben irgendwie auf einmal angefangen zu kommentieren, treuer Exi seit Stunde 1.
Wir waren einfach so, bam, das ist es jetzt.
Wir sind die Diktatoren. Okay.
Aber jedenfalls hat uns ein treuer Exi super süß irgendwie schon, ich glaube, vor Wochen ein zu dumm zum Verbrechen geschickt. Und wir haben echt gerade eine ganz schöne Nachrichtenflut, muss man sagen. Sorry. Dann hat sie einfach nochmal geschrieben und meinte so, hey, es kann nicht wahr sein, dass dieser dumme Verbrecher bei euch untergeht. Und deswegen wollen wir das natürlich auch nicht.
So ist richtige Detektivarbeit, ne?
Ja, schon so richtig so, jetzt mach das gefälligst. Nein, war voll sweet. In diesem zu dumm zum Verbrechen geht es um einen Mann, der in Mettmann, das ist glaube ich in der Nähe von Düsseldorf, in eine Wohnung eingebrochen ist. Und da hat er halt erst irgendwie Schränke durchsucht. Und das war ja auch ganz schön viel Arbeit, weil wenn du so ein Haus ganz durchsuchst, dann ist es auch anstrengend. Und dann hat er sich halt einfach mal für ein Schläfchen ins Dachgeschoss gelegt und ist dann morgens von einem Beamten aufgeweckt worden. Und der war dann so, ja, also so, Zeit aufzustehen, kommen Sie mal mit auf die Wache. It's time.
Ja. Morning. Good morning in the morning.
Ja, vielleicht hätte der mal lieber so einen guten Coffee to go mitnehmen sollen auf dem Einbruch.
Definitiv.
Aber aus recycelten
Auf keinen Fall der Einwegbecher.
Ist halt auch klug, weil dann nimmst du den halt wieder mit. Weißt du, dann lässt du den nicht da liegen.
Genau, du lässt auch deine DNA, Stichwort für diese Folge. Ich habe schon mitbekommen, dass das ist das Geilste, weil wir jetzt wirklich im gleichen Raum sitzen für die Recherche. Lynn hat gestern Abend verzweifelte Sprachnachrichten versendet an alle Leute, die irgendwas mit Medizin studieren oder Biologie.
Und Grüße an Felix.
Felix, du bist so ein Genie, bitte erklär mir, was ist diese mDNA und DNA, ein Unterschied, und bitte hier. Und dann kam eine Sprachnachricht zurück, das war so kompliziert.
Ich habe mal mein Abi damals in Bio geschrieben und dachte kurz, ich werde Biologin. Ich glaube, nach diesem Fall ist mir aufgefallen, dass es sehr gut ist, dass ich in die Medien gegangen bin und nicht DNA-Forscherin oder so. Aber ich habe mein Bestes gegeben, Leute. Ich war noch bis 3 Uhr wach. Also.
Ja, wir waren beide, das ist auch so echt lieb, dass du hier wohnst, ne? Irgendwann so bekomme ich von Lynn eine Nachricht um 1:30. Hey, bist du noch wach? Und ich so, ja, ich lese mir gerade irgendwelche kranken Protokolle durch von Gesprächen zwischen zwei Serienmördern.
Bin ich so bei Leo ins Zimmer gegangen und sie so, willst du mal was Verrücktes hören? Ich so, auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich so 180 Grad Drehung, wieder umgedreht, Tür zu. Ich so, ich höre mir jetzt nicht von irgendeinen Mördern.
Sie hat dann aber, dass du dein eigenes Mörderzeug weiter recherchiert.
Ja. Okay. Aber du warst so, ja, ich will doch dann nicht so eine Nachricht hören. Du so, ja, ich habe jetzt gerade die Telefonate gehört. Ich bin wieder auf so einer mysteriösen Website gelandet. Ich so, wenn Leo sagt, sie ist auf so einer mysteriösen Website gelandet, dann mich halt raus. Also, ciao.
Vor allem, ich lande, das ist einfach, ich weiß nicht, wie es kommt, ich lande da immer nachts drauf und vor allen Dingen sind das immer auch so schwarze Seiten.
Ja, das nennt man Dark Web.
Ja, aber das ist es echt? Nee, da müsste ich ja richtig rein durch dieses Tor-Dingen.
Welches Tor, Leo? Es gibt kein magisches Tor und dann landet man im Dark Web.
Doch, jetzt schreiben uns irgendwelche Informatiker und sagen, wie es geht. Danke. Obwohl, Sekunde mal. Nee, dann, ich glaube, wenn man im Dark Web nach True Crime Sachen recherchiert, dann landest du auf den absolut krankesten Sachen. Da, wo man im normalen Web hinkommt, da denke ich mir schon manchmal so, da bräuchte es auch eine Art Internetpolizei für.
Auf jeden Fall. Kommen wir aber mal zu meinem Fall. Der ist nämlich vor allem, finde ich, so super spannend dadurch, dass die Polizei hier durch alle möglichen Mittel es geschafft hat, einen Täter zu überführen, von dem es eigentlich so gut wie gar keine Informationen gab. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir mal. Es geht diesmal nach Italien und dieser Fall ist so ein bisschen bekannt als der größte Fall Italiens und auch der schlimmste Fall Italiens. In dem Sinne hoffe ich, habe ich euch gut getriggert und wir begeben uns in die Lombardei. Ich war tatsächlich noch nie in Italien, aber ich habe immer gehört, das ist ein sehr schöner Ort, um Urlaub zu machen, die Lombardei.
Ja. Also ich war, glaube ich, noch nie in der Lombardei, außer ich war da und wusste nicht, dass ich da war. Also irgendeine Region gehört dazu, von der ich nicht wusste. Aber ja, Norditalien ist schon mega schön.
Mega schön,
ja. Geiles Essen.
Oh Mann, genau deswegen muss ich halt mal nach Italien. Aber dann nehme ich auch 20
Oh, jetzt gerade ist halt so Venedig so leer.
Ja, aber Leo, gerade kannst du auch in Italien, in Venedig nicht schön Urlaub machen. Einmal kurz.
Essen gibt's dann doch nicht so geiles. Nee.
Ja, und die größte Stadt auch so im Norden Italiens ist Bergamo. Und in der Nähe davon liegt das kleine Dorf Brembate di Sopra. Ich versuche übrigens...
Man müsste gerade Lins Handbewegung sehen, weil der ist so...
Brembate di Sopra. Ja, ich bin ja nicht so gut mit Aussprache. Falls ihr euch hier beschweren wollt, bitte schickt mir einfach so eine Pizza und nicht so eine Beschwerde. Ich weiß dann schon, worum es geht. Aber deswegen versuche ich das mit mehr Elan zu machen und besser, indem ich so eine Handbewegung dazu nehme. Und Brembate di Sopra ist nicht weit vom Comasee entfernt. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Da hausen immer die ganzen Promis im Sommer. Und, oh, jetzt fährt hier gerade Krankenwagen vorbei. Aber egal.
Das macht es real.
Und der Comasee und deswegen auch die ganze Umgebung darum ist ein beliebter Ort für Reisende. Die kommen dann auch immer wieder durch dieses kleine Dorf. Brembate di Sopra ist eigentlich so eine, ja, so ein ganz normales, kleines italienisches Dorf. Es hat noch ein historisches Stadtzentrum, ist sonst aber halt jetzt auch nichts Besonderes. Ein Journalist hat später so beschrieben, dass er gesagt hat, es herrschte die typische Atmosphäre, wie man sie in solchen Städten vorfindet. Verschlossenheit, Ruhe, Gemächlichkeit. Hier in Brembate di Sopra wächst die 13-jährige Yara Gambrasio auf. In ihrem Leben sind vor allem Freunde und Familie super wichtig, wie wahrscheinlich im Leben der meisten 13-Jährigen. Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater ist Architekt und diese Familie lebt schon über Generationen und über Generationen in dieser Gegend und hat sich da halt auch immer total wohl und sicher gefühlt. Yara hat ein Hobby, das sie über alles liebt, und zwar ist das die rhythmische Sportgymnastik. Und genau hier geht sie auch am Nachmittag des 26. November 2010 hin. Es ist jetzt schon relativ kalt, also wie gesagt, es ist ja November. Das heißt, der erste Frost hat sich schon gesetzt und der Winter steht sozusagen in den Startlöchern. Yara wird von ihren Eltern als super fröhliches Mädchen beschrieben. Sie hat eine Zahnspange, rötliche Haare und ihre Familie sagt immer, sie lieben vor allem ihr Lachen und ihre Energie. Und ja, okay, also jede 13-Jährige lacht viel und hat viel Energie, aber ihr Vater hat das mal mit folgender Geschichte beschrieben, dass er gesagt hat, er hat sie darum gebeten, ihm ein Wasser zu holen. Und sie ist nicht einfach losgelaufen, hat ein Wasser geholt, sondern sie hat die ganze Zeit ein Rad geschlagen, um halt dieses Wasser zu holen und hat dann, ja, ist dann schon damit zurückgelaufen, aber hat halt den ganzen Weg immer einen Ratschlag gemacht. An diesem Freitag des 26. November geht Yara zur Sportgymnastik und das macht sie halt eigentlich immer, dass sie da alleine hingeht, weil einmal ist es halt in diesem Dorf, fühlt sich jeder sicher und man kennt ja auch jeden und dass ein 13-jähriges Mädchen da zu Fuß zur Turnhalle geht, ist jetzt nichts, ungewöhnlich ist, wo man eigentlich Angst hat. Und außerdem ist die Turnhalle auch nur 700 Meter vom Haus entfernt. Eigentlich wäre Yara an dem Tag gar nicht zum Training gegangen, aber da ein Wettbewerb am nächsten Sonntag ansteht, will sie einen CD-Player vorbeibringen und will natürlich auch trainieren. Sie trainiert da dann auch ganz normal, trifft ihre Freunde, ihre Sportlehrerin und danach, sagen zumindest alle, geht sie einfach ganz normal nach Hause. Aber ihre Eltern sitzen zu Hause und warten auf Yara. Und sie kommt einfach nicht. Die wundern sich ziemlich schnell, weil, ja klar, vielleicht verquatscht man sich mal noch mit den Freunden oder so, aber Yara ist eigentlich nie zu spät nach Hause gekommen.
Und sie beschreiben sie ja auch als glücklich. Und deswegen, bei solchen Beschreibungen von Kindern, denke ich mir immer, es ist halt so unrealistisch, dass die halt dann wegrennen.
Ja, weg, einfach verschwinden oder
wenn
so.
Wenn davor irgendwie noch so ein Streit passiert wäre.
Wir sind auch eine super glückliche Familie gewesen. Und die Mutter von Yara versucht dann immer wieder, sie zu erreichen. Sie ruft sie immer wieder auf dem Handy an, aber niemand geht ran. Deswegen informieren sie dann auch noch am selben Abend die Polizei. Die versuchen durch den Mobilfunkanbieter rauszukriegen, wo sich denn das Handy befindet, weil das kannst du ja immer so orten. Und das letzte Mal, dass sie den Standort vom Handy wahrnehmen konnten, war um 18.55 Uhr. Und da war Yara noch in der Gegend der Sporthalle. Also eigentlich weiß die Polizei jetzt gar nicht viel mehr. Sie weiß nur, dass das Mädchen nicht zu erreichen ist.
Und sie wissen halt 18.55 Uhr. Ne?
Genau, war das letzte Mal,
dass sie dann da.
Ja, dass sie irgendwie da war. Es gibt absolut keine Zeugen. Wie gesagt, das letzte Mal wurde sie halt von den Leuten in der Turnhalle gesehen. Und auch am Samstagmorgen ist sie immer noch verschwunden. Dann werden ziemlich schnell die Ermittlungen eingeleitet, weil gerade wenn Kinder verschwinden, ist ja nochmal was ganz anderes und man macht sich halt jetzt ziemlich schnell Sorgen. Die Polizei hofft erstmal, dass man sie irgendwo auch in der Nähe des Ortes findet, wo sie verschwunden ist. Erstmal hat man ja immer Angst, dass die Familie in sowas involviert ist. Deswegen fangen sie an, die Telefonate der Familie abzuhören. Und auch vor allem das engere Umfeld von Yara ganz genau zu betrachten. Ziemlich schnell kann man das aber ausschließen, dass die irgendwas damit zu tun haben. Die Familie ist wirklich absolut geschockt, absolut fertig und macht sich einfach totale Sorgen. Aber nicht nur die Familie macht sich Sorgen, sondern auch ziemlich schnell ganz Italien, weil am Sonntag, also dem 28. November, kommt der Fall dann auch in die Medien und die stürzen sich absolut drauf, weil das Ding ist, Yara war ein ganz normales Kind aus einer ganz normalen Familie und einer ganz normalen Stadt. Und für jeden Menschen ist es so, wenn die einfach verschwinden konnte, dann kann mein Kind auch einfach verschwinden.
Und du kannst dich damit ja dann auch voll schnell identifizieren. Ja. Und das hatten wir auch jetzt so oft schon, dass halt, wenn Prostituierte verschwinden, dass erstmal nicht so viele Menschen was kümmert, als wenn jetzt aus einer wohl situierten Gegend und gesonnenen Familie jemand verschwindet.
Ja, und also es war ja auch so ein kleines Dorf und dadurch auch, dass die Gegend, also dass man sich da so ein bisschen kannte untereinander. Dadurch hatte jeder so ein bisschen das Gefühl, Yara wäre ihre eigene Tochter gewesen. Und das begründet dann auch, warum sämtliche Leute losgehen, um sie zu suchen. Also es ist ein riesiger Suchtrip. Aber leider findet man erstmal nichts. Aufgrund dessen setzt die Polizei dann Spürhunde aus der Schweiz an. Die sind halt total darauf spezialisiert, vermisste Menschen zu finden.
Das ist so eine Marke bei Hunden, wenn die aus der Schweiz sind, sind das so...
So, Schweiz, top, top.
Nicht nur italienische Spürhunde.
Es gibt auch so ein.
Auch welche aus der Schweiz.
Es gibt auch so ein Exklusivpaket, da kriegst du einen Spürhund plus einen Schweizer Käse noch dazu. Oh, oh, oh. Okay, leider. Ja, super. Gut. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind wie immer unseren Werbepartnern sehr dankbar, weil wir so diese Recherche finanzieren konnten.
Und in diesem Fall großen Dank an Emma. Emma produziert Matratzen und wir sind total happy, dass wir mit Emma schon so lange zusammenarbeiten können und deswegen auch so eine Recherche überhaupt möglich ist.
Vor allem jetzt, weil wir haben uns ein bisschen eingesperrt für diese Recherche und ich habe bei Leo ein paar Nächte übernachtet und ehrlich gesagt habe ich einfach nur auf dem Topper geschlafen, auf dem Emma-Topper. Also alle Mod of X-Hörer und Hörerinnen wissen eh, ich liebe diesen Topper. Und sogar nur mit diesem Topper auf dem Boden habe ich geschlafen wie ein Baby.
Also kurz zur Information, das ist quasi eigentlich ja das, was ihr euch auf die Matratze drauflegt, damit es sich noch mehr anfühlt wie ein sehr gutes Hotelbett oder so. Aber weil ich kein Gästezimmer habe, habe ich einfach den quasi runtergenommen und dachte mir, ach Lynn, hält das schon aus? Und es hat total gut funktioniert anscheinend.
Also ich habe so gut darauf geschlafen. Ihr wisst, ich bin großer Emma-Topper-Fan, sogar so großer Fan, dass ich meinen Eltern jetzt zu Mutter- und Vatertag auch ein Emma-Topper geschenkt habe.
Das war praktisch, dass das auch an einem Wochenende war und du konntest es beiden zusammenschenken.
Da haben die sich so, so drüber gefreut und fanden das richtig schön, weil jetzt schlafen die auch fantastisch.
Und falls ihr da draußen auch mal Emma ausprobieren wollt, dann habt ihr die Möglichkeit. Es gibt nämlich 100 Nächte Probeschlafen. Außerdem gibt es auch 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern dazu. Und ihr könnt euch mal durch die ganze Emma-Welt testen. Es gibt Kissen, es gibt Betten, es gibt Decken. Und es gibt gerade auch noch eine Rabattaktion mit bis zu 50% Rabatt. Aber nicht nur das, wir haben ja auch noch einen eigenen Code. Mit unserem Code auf X5, also AUFEX5, spart ihr nochmal 5% Rabatt auf alle Angebote auf emma-matratze.de. Geht einfach auf die Website, gebt den Code ein und falls ihr noch Fragen habt, schaut einfach nochmal in unseren Shownotes vorbei. Und jetzt geht es weiter mit dem Fall.
Also, diese Hunde sind auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gut geschult. Und die Polizei beginnt dann mit ihnen die Suche in den Umkleideräumen. Weil in der Umkleide der Sporthalle wurde ja Yara zuletzt gesehen. Die Hunde führen dann ziemlich schnell die Polizei und übrigens auch sehr, sehr viele Schaulustige, die alle mitgelaufen sind. Gut, sehr hilfreich. Führen die Leute in ein kleines Wäldchen, dann zu einem Fluss, dann wieder zurück zur Straße und schließlich zu einer Baustelle.
Alles nicht so Orte, wo du hingeführt werden willst, wenn
jemand
verschwindet.
Auf gar keinen Fall.
Also kleines Wäldchen, Fluss und dann Baustelle.
Mhm. Oh. Ja, und bei dieser Baustelle flippt der Hund komplett aus. Also der ist so am Ausrasten, dass die Polizei sich sicher ist, okay, Yara ist hier. Sie durchsuchen diese ganze Baustelle, aber finden sie nicht. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie zumindest da gewesen ist und dann vielleicht irgendwie mit dem Auto weggebracht wurde oder sowas. Diese Baustelle ist jetzt auch nicht so ein, ja, einer der besten Orte, wo man als 13-jähriges Mädchen gewesen sein kann, weil hier wird halt nicht nur gearbeitet, sondern es kommt auch wieder immer wieder zu Drogenhandel und Prostitution. Es wurden sogar Partys da veranstaltet. Aufgrund dessen nimmt natürlich die Polizei erstmal alle Bauarbeiter näher unter die Lupe. Und sie hören die alle ab und merken, dass einer der Bauarbeiter etwas Verdächtiges sagt. Und zwar sagt ein marokkanischer Bauarbeiter: "Vergib mir Allah, ich habe sie nicht getötet." Man muss dazu sagen, er spricht Arabisch im Telefonat.
Das hört sich ja schon nochmal so an.
Ja.
Anscheinend hat er schon mal mit irgendwas gemacht und will, dass Allah ihm vergibt für irgendwas.
Genau. Ja, und das Ding ist, also er hat es halt, wie gesagt, auf Arabisch gesagt und das hat dann ein Übersetzer für die Polizei übersetzt. Und die Polizei ist sich dann sicher, okay, das ist unser Mann. Weil wie du gesagt hast, das ist auf jeden Fall nicht unverdächtig, wenn das jemand sagt. Tatsächlich sagt dieser Marokkaner aber, hey Leute, erstmal, ich habe ein Alibi. Ich war genau zu der Zeit mit Freunden essen. Und zweitens habe ich diesen Satz niemals gesagt. Ja, die Polizei holt sich dann nochmal einen zweiten Übersetzer und findet heraus, dass der Übersetzer das falsch übersetzt hat. Das war eigentlich ein arabisches Schimpfwort, was der nur gesagt hat. Er hat niemals behauptet, ich habe sie nicht getötet. Aber man kann das auch so ein bisschen so sehen. Die größte Angst der Menschen in diesem Dorf war, dass einer von ihnen selber schuld war. Und diese Erklärung, die sie kurzerhand hatten, war: Hey, es ist ein Ausländer, es ist jemand, der kommt nicht von hier, der ist hier nicht groß geworden. Und das konnten sie, glaube ich, wesentlich leichter akzeptieren oder war sozusagen der perfekte Schuldige in dem Moment.
Plot Twist, es war der Dolmetscher.
Ja, nein.
Ganz ehrlich, wie perfide ist es denn bitte, dass das Dorf dann ihren Ruf wahren möchte? Die Menschen wollen ihren Ruf wahren und nicht das Kind.
Also, es geht nicht um den Ruf.
Aber es hindert ja trotzdem die Ermittlungen, wenn du einfach als Dolmetscher falsche Informationen streust.
Ja, vielleicht hat er auch einfach das gehört, was er hören wollte. Ja, aber das Ding ist halt, also es geht, glaube ich, weniger um den Ruf des Dorfes oder der Gegend, sondern es geht darum, dass man, wenn es schon ein Monster gibt, das einem Kind was antut, dann soll es zumindest nicht einer von uns sozusagen sein. Weißt du, was ich meine? Weil das erschüttert die Leute ja noch.
Ja, aber auch das ist ja dann auch irgendwie falscher Stolz oder falsches, also auf jeden Fall irgendwelche unberechtigten Gefühle an dieser Stelle, weil es muss doch erstmal erste Priorität sein, dass du halt alles dafür tust, dass der richtige Mörder gefasst wird, um auch vielleicht noch andere oder der richtige Entführer gefasst wird, um anderen Führungen zu vermeiden.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber deswegen ist es ja auch gut, dass sie das dann aufgeklärt haben. Und was tatsächlich dann passiert, ist, dass man schon sich ziemlich sicher ist, je länger Yara jetzt verschwunden ist, desto wahrscheinlicher wird es auch irgendwie, dass sie halt nicht weggelaufen ist, sondern ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist. Die Eltern von Yara geben dann einen verzweifelten Aufruf in einer Pressekonferenz und man merkt von Anfang an, dass sie sich überhaupt nicht wohlfühlen, dass sie wirklich nur zur Presse sprechen, weil sie ihre Tochter retten wollen. Und sie sagen, wir sind doch nur eine kleine Familie und wünschen uns nichts mehr als Yaras Lachen wieder zu haben. Erwärmt euer Herz, und da spricht sie halt, also die Mutter und der Vater sprechen da direkt zu den Entführern. Und öffnet die Tür zu dem Raum, wo ihr sie gefangen haltet. Und es bricht einem das Herz.
Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Eltern, die sich in die Öffentlichkeit stellen und für ihre verschwundenen Kinder beten. Das ist so.
Ja, betteln mehr.
Also, ja, das ist aber, so. Also ich kriege da auch immer direkt Tränen in den Augen.
Das ist halt auch wirklich, glaube ich, das schlimmste Szenario, dass dein Kind verschwindet.
Und vor allen Dingen, weil sie ja, wie lange ist sie jetzt schon weg?
Ja, sie ist halt jetzt schon mehrere Wochen weg.
Und dann, also du kannst ja einfach keinen Tag dann abschließen.
Auf gar keinen Fall. Und wir müssen jetzt zu einer Frau kommen, die sehr wichtig für diesen Fall ist. Letizia Ruggergi. Sie ist die Staatsanwältin in diesem Fall. Und wie können wir sie am besten beschreiben? Sie ist eine relativ sture Frau, muss man schon sagen. Sie ist, glaube ich, auch jemand, der sich viel immer durchgeboxt hat. Sie war lange selbst Polizistin, bevor sie Staatsanwältin geworden ist. Und vor allem hat sie auch eine Tochter, die ungefähr im Alter von Yara ist. Mit genau dieser ist sie gerade Skifahren, als sie einen Anruf des italienischen Bundeskriminalamts bekommt. In dem Moment weiß sie, okay, hier ist irgendwas passiert. Und zwar hat ein Mann auf einem Feld in der Nähe dieses Dorfes eine Entdeckung gemacht. Er hat so Modellflugzeuge mit so einer Fernbedienung fliegen lassen. Und eines dieser Flugzeuge ist dann abgestürzt und auf einem Feld gelandet, mitten in der Mitte. Er geht dann aufs Feld, um dieses Flugzeug zu holen und ich glaube, wirklich, schlimmstes Szenario, direkt neben diesem Flugzeug liegt eine Leiche eines Mädchens. Die Leiche trägt Turnschuhe, ein hellblaues T-Shirt mit der italienischen Flagge drauf, schwarze Leggings und eine Kapuzenjacke, sowie eine dunkle Überziehjacke. Das war genau die Kleidung, welche Yara an dem Sonntag getragen hatte, als sie verschwunden ist. Der Körper ist insgesamt schon sehr stark verwest, also der ist schon fast komplett zum Skelett geworden und er hat ganz viele kleine Schnittwunden und auf beiden Seiten, also auf des Skeletts, befinden sich so Schutt und Erde, also wie so Bauschutt, das gehört auf jeden Fall nicht dahin. Wir merken jetzt schon, die Leiche gibt uns gerade ganz viel Information. Und wenn das der Fall ist, also wenn wir über die Leiche sozusagen noch was über das Verbrechen erfahren können oder sogar über den Täter, dann sagt man immer, es ist ein sprechender Leichnam. Diese Leiche hat 9 bis 10 Stichwunden auf beiden Armen, den Handgelenken und unter dem Kinn, sowie dem unteren Rücken und auch auf der Brust. Man weiß, dass die Stichwunden dem Mädchen zugefügt wurden, als sie noch gelebt hat, weil man im Nachhinein sehen kann, dass sie halt noch stark geblutet hat. Und das ist ja so, wenn man noch blutet, also dann kann man davon ausgehen, dass sie noch gelebt hat.
Mhm.
Man kann insgesamt sagen, und ich finde, das ist gerade bei einem Kind nicht leicht, dass mit unnötiger Brutalität vorgegangen wurde. Also die ganzen Stichwunden waren eigentlich nicht nötig, um das Mädchen zu töten. Sie ist auch nicht daran gestorben. Es war eigentlich nur eine Art von Brutalität, um ihr Schmerz zuzufügen.
Also jemand, der wirklich genossen hat, sie zu foltern oder irgendwie Wut auf die Familie hatte oder so?
Ja, oder sie bestrafen wollte oder sowas. Okay. Dann hat sie 3 Kopfverletzungen von einem stumpfen Gegenstand. Und durch einen Schlag wurde sie wahrscheinlich ohnmächtig. Man muss aber sagen, durch keine dieser Verletzungen ist sie letztendlich gestorben. Zum Glück, muss man leider sagen, zum Glück wurde sie nicht vergewaltigt. Das kann man auch erkennen, was natürlich erstmal eine große Erleichterung ist.
Ja, aber sie wurde gefoltert, so.
Ja, klar, aber also, ja. Man denkt ja dann wirklich an das Allerschlimmste und an, dass ihr wirklich alles Mögliche zugefügt wurde. Und das war zum Glück nicht der Fall. Man erkennt, dass in ihrem Magen nur noch das Mittagessen ist, welche sie noch an diesem Freitag bei ihren Eltern gegessen hat. Das heißt, man kann schon mal eine Gefangennahme eigentlich ausschließen, weil zumindest hat sie niemand irgendwie gefüttert. Und man sieht...
Ja, oder du wurdest gefangen genommen und hast halt nichts zu essen bekommen.
Ja, das ist halt auch eine Option.
Ja.
Man sieht aber, dass in den Händen des Mädchens noch Gras ist. Und dieses Gras muss sie halt aus diesem Feld gerupft haben in ihrem Todeswahn.
Oh mein Gott.
Ja, man muss nämlich jetzt, also es war ganz lange die Frage, woran ist Yara eigentlich gestorben? Letztendlich war aber die Kälte für ihren Tod verantwortlich und sie ist erfroren.
Krass, und was mich jetzt gerade irgendwie total wütend macht oder beziehungsweise aufreibt, ist, dass die ja schon, also wenn sie da lag und an der Kälte gestorben ist, und aber eigentlich nach dem Verschwinden die ganze Stadt nach ihr gesucht hat, dann wurde ja anscheinend dieses Feld in der Nähe übersehen.
Mhm.
Weil dann ist sie dann wirklich da halt länger auch gewesen und sogar noch lebendig gewesen.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie noch besonders, also sie hatte schon schwere Verletzungen, aber sie ist wahrscheinlich dann in der Nacht erfroren. Und das Feld war halt so 10 Kilometer von dem Dorf entfernt und es lag in einer sehr einsamen Industriegebiet. Aber klar, du hast recht, vielleicht hätte man sie in dieser Nacht finden können, was es natürlich noch mal viel, viel schrecklicher macht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, welche Qualen dieses Mädchen noch erleiden musste. Jetzt wollen natürlich alle Menschen wissen, wer hat diese grausame Tat dem Mädchen angetan. Die Anteilnahme ist riesig. Zur Trauerfeier kommen tausende Menschen, die warten vor der Turnhalle, in der dann auch die Trauerfeier stattfindet. Und die Mutter, und das finde ich so ein schreckliches Bild, hält die ganze Zeit ein großes Bild ihrer Tochter im Arm. Das Einzige, was die Polizei jetzt hat, um den Täter zu finden, ist die Kleidung. Weil man hat sonst am Tatort nichts gefunden. Und man sagt aber, also man ist sich ziemlich sicher sogar, okay, der Täter muss irgendwie Yara angefasst haben. Das heißt, wenn wir viel Glück haben, finden wir auf der Kleidung einen Hinweis oder sogar DNA. Das stellt sich erstmal ziemlich schwierig hervor, weil die Leiche da ja mehrere Tage lag und deswegen auch die Kleidung Wind und Wetter ausgesetzt war. Die suchen aber immer weiter und finden dann letztendlich auf der Unterhose von Yara eine DNA-Spur. Diese DNA-Spur ist männlich, aber man muss jetzt sagen, in Italien gab es da noch keine Datenbank. Also man konnte die nicht in der Datenbank reinschmeißen und dann wusste man sofort, das ist der Täter. Man hatte erstmal nur eine unbekannte DNA. Die nennt man dann auch genauso, nämlich Person unbekannt 1. Und wir können jetzt eigentlich davon ausgehen, Eine große Spur von männlicher DNA wurde auf Yaras Unterhose gefunden.
Aber voll gut, dass die überhaupt generell den DNA finden.
Ja, auf jeden Fall.
Also, weil es hätte ja auch sein können, dass jemand total professionell vorgeht und ein bisschen weiß, was er so tun muss, um das zu vermeiden. Genau dieses Szenario.
Ja, da muss man jetzt sagen, da ist auch die Staatsanwältin sehr dahinter. Also vielleicht, wenn da jemand anders das gemacht hätte, hätte der auch schneller aufgegeben. Sie pusht halt immer diese DNA sehr.
Power Woman.
Power Woman, ja. Also genau, wir haben diese DNA der Person Unbekannt 1 und wir können eigentlich festhalten, die Polizei ist sich ziemlich sicher, Person Unbekannt 1 ist unser Mörder. Mhm. Den gilt es jetzt zu finden. Wir haben aber nur die DNA. Die verrät uns aber ganz schön viel schon. Man kann nämlich aus ihr zum Beispiel erkennen, dass die gesuchte Person wahrscheinlich eine sehr, sehr helle Augenfarbe hat. Also entweder blau oder grün.
Krass, dass man das erkennen
kann. Ja, also dazu haben sie auch extra die DNA in die USA geschickt. Da gab es so ein spezielles Labor, die das rausgefunden haben.
Crazy. Vor allen Dingen, also ich glaube, im Norden Italiens ist es ja noch, also da haben ja mehr Menschen hellere Augen als im Süden. Mhm. Aber für Italien an sich ist es ja schon mal eigentlich relativ geil zu wissen, dass es blaue oder grüne, helle, strahlende Augen sind, weil viele Menschen haben ja braune Augen.
Ja, also genau, man kann damit schon mal einen Großteil ausschließen. Und auf den italienischen Führerschein ist immer die Augenfarbe angegeben. Also dadurch kannst du halt schon mal ein bisschen selektieren sozusagen. Geil. Dann fangen sie an, DNA-Tests zu machen. Und zwar in der ganzen Provinz Bergamo. Von jedem, der auch mit irgendwie Yara in Kontakt war, mit von der Familie. Und sie glauben, sie werden ziemlich, ziemlich schnell ihren Täter finden. Und zwar ist es aus einem ganz bestimmten Grund. Und dafür muss ich euch mal ganz kurz noch ein bisschen den genetischen Fingerabdruck erklären.
Jetzt kommt die Biologie-Session, die gestern per Sprachnachricht vermittelt wurde.
Leute, ich setze mir jetzt mal ganz kurz meine Brille auf und bin eure sexy Bio-Lehrerin. Hello. Genau, aufgepasst. So, also.
Der schnelle Wechsel von sexy zu
Dolores Umbridge. So, jetzt geht's hier los. Und zwar ist beim genetischen Fingerabdruck immer der Ausgangspunkt die Erbsubstanz. Wenn man jetzt diesen genetischen Fingerabdruck erstellt, kriegt man eine Art Streifenmuster. Das ist wie so ein Strichcode. Und jeder Streifen ist sozusagen ein Abschnitt der DNA. Dieses Muster ist bei jedem Menschen absolut einzigartig. Und es gibt niemanden, der das Gleiche hat. Allerdings ist das so, dass desto näher du miteinander verwandt bist, desto näher oder desto genauer stimmt auch dieses Muster. Das heißt, mein Bruder und ich haben zwar nicht das gleiche Muster von einem genetischen Fingerabdruck, aber unseres ähnelt sich sehr, sehr. Wegen dieser Balken. Aufgrund dessen ist es halt so, wenn jetzt die Polizei von einer Person in Bergamo einen Fingerabdruck nimmt, kriegt sie sozusagen den Fingerabdruck der ganzen Familie, weil man davon auch auf die Familie rückschließen kann. Und die Polizei ist sich deshalb sicher, okay, wir finden sehr schnell den Täter, weil sie glauben, der ist immer noch in der Gegend. Und die kriegen jetzt ganz viel Material über Fingerabdrücke und da sollte der ja eigentlich schnell zu finden sein.
Die sind ganz schön optimistisch hier immer.
Ja, sie haben halt diese DNA und denken, das wird eigentlich ein leichtes Spiel werden.
Aber es war vorhin auch so, wie du meintest, die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass sie DNA an der Unterhose findet. Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass sie DNA durch den Menschen da findet.
Ja, sie hoffen halt immer, würde ich sagen. Also, die Polizei konzentriert sich jetzt vor allem auf das Y-Chromosom. Das Y-Chromosom wird immer in der männlichen Linie weitergegeben und ist auch in über mehrere Familienstämme gleich. Also dadurch kann man komplett die männliche Linie eigentlich verfolgen. Und wir suchen ja einen Mann, deswegen Y-Chromosom. Tatsächlich finden Sie einen Mann, der das Y-Chromosom hat, das auch unsere Person Unbekannt Nummer 1 hat. Sie überprüfen nämlich alle Mitglieder eines Nachtclubs, der zufälligerweise direkt neben diesem Feld liegt, wo auch Yara gefunden wurde. Und dort ist ein Y-Chromosom gleich zu unserer Person Unbekannt Nummer 1. Das war Damiano Guerinoni. Seine Mutter hat auch als Putzfrau für Yaras Familie gearbeitet. Also jetzt haben wir nicht nur einen Mann, wo das Y-Chromosom gleich zu unserer Person unbekannt Nummer 1 ist, sondern wir haben auch noch eine Verbindung zu Yaras Familie. Und die Mutter hat
Jackpot.
Halt, ja, denken die erstmal Jackpot. Aber genau, das ist leider dann doch nicht so
easy.
Ja. Man kann aber sagen, so, das finde ich eigentlich voll schrecklich, die Mutter von diesem Verdächtigen, von diesem Hauptverdächtigen jetzt, hat Yara absolut geliebt. Sie hat sie sogar fast als ihre eigene Tochter angesehen und sie hat vor allem immer zu ihr gesagt, als sie zum Training gegangen ist, sei vorsichtig. Die Polizei überprüft dann diese ganze Familie und es kommt zu einer großen Enttäuschung, nämlich Damiano Guerinoni ist es nicht. Das können die ziemlich schnell erkennen, weil die einmal überprüfen sie so, was er halt auch gemacht hat an dem Tag. Er hat ein Alibi, dann stimmt nicht seine ganze DNA überein und er verhält sich halt auch überhaupt nicht auffällig. Aber die Polizei weiß jetzt, es ist zwar nicht Guerinoni, aber es muss jemand aus seiner Familie sein. Das heißt, vielleicht ist die Familie Guerinoni der Schlüssel zu unserer Person unbekannt Nummer 1. Deswegen fängt die Polizei an, einen riesigen Stammbaum aufzubauen und schaut, wer ist noch Teil dieser Familie. Und sie finden einmal so ein Dorf, Gorno heißt das, und in diesem Gorno-Dorf ist halt einfach irgendwie komplett diese Familie angesiedelt. Die haben ja dann auch immer wieder geheiratet und das ist ja, manchmal gibt es so kleine Inzestdörfer dann schon fast. Ich
komme, glaube ich, auch aus dem Dorf.
Ja?
Also ich glaube, wenn bei uns ein DNA gefunden werden würde, dann wären da auch schon viele Menschen mit involviert.
Oh je, und tatsächlich testen sie dann die DNA von 18.000 Menschen, welche in Beziehung zu Guerinoni stehen. Sie finden aber niemanden und sind echt ziemlich hilflos, weil sie denken, okay, wir haben diese ganze Familie durchgetestet, das kann eigentlich nicht sein. Allerdings, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserem ersten Hauptverdächtigen, nämlich Damiano Guerinoni, hat der einen Vater, welcher 2 Brüder hat, also welcher eigentlich sehr nah an seiner Blutlinie sind, weil es sind ja seine Onkels, aber einer davon wurde bisher nicht getestet. Das liegt daran, dass der ein Jahr vor halt Yaras Tod schon selber gestorben ist und deswegen das gar nicht sein kann. Mhm. Aber die denken jetzt, okay, lass uns den mal trotzdem überprüfen. Und Giuseppe Guerinoni ist tatsächlich fast komplett, also deine DNA entspricht komplett der DNA von unserer Person unbekannt Nummer 1. Das kann ja gar nicht sein. Also er kann nicht Yara umgebracht haben.
Außer er ist wieder auferstanden.
Ja, sie buddeln ihn tatsächlich aus dem Grab aus, um sicher zu gehen.
Dass er nicht wieder auferstanden ist?
Nein. Nein, um sicher zu gehen, dass seine DNA wirklich so ähnlich ist zu dieser DNA. Und sie kommen halt dann zu einer Erkenntnis, er muss der Vater von unserer Person unbekannt Nummer 1 sein.
Gott, das ist so eine Kette, die da dranhängt, ne?
Das ist irgendwie ein riesiges Ermittlungsverfahren. Und die Ermittler sprechen dann mit der Familie und merken, er hat 2 Söhne und eine Tochter. Sie denken natürlich, es sind jetzt zuerst die Söhne. Das stellt sich aber auch wieder als falsch raus. Also die Söhne sind es nicht. Die Tochter kann es ja auch nicht sein. Und deswegen fragt halt die Familie als erstes, okay, hat der noch einen anderen Sohn? Und die Familie ist so, nee, auf gar keinen Fall. Der hat auch nie eine Affäre gehabt, der war nie mit einer anderen Frau zusammen. Und die Polizei ist sich aber sicher, das kann nicht sein. Dieser Mann hat noch irgendwo ein Kind gezeugt.
Oh Gott, wie kacke auch für die Ehefrau, die dann von der Polizei erzählt bekommt, das macht halt keinen Sinn, ihr Mann hat eine Affäre.
Ja, und das haben die halt so abgestritten. Also wir müssen uns jetzt auch vorstellen, wir sind in einem konservativen italienischen Dorf, wo Untreue das Schlimmste ist. Also auch gerade uneheliche Kinder für Frauen sind was, was total nicht toleriert wird, wo noch irgendwie der katholische Priester in der Kirche die Namen ausruft, die von den Leuten, die im Tanzclub am Wochenende waren. Also so konservativ ist es noch in diesem Dorf. Ja, deswegen will halt auch niemand drüber sprechen. Niemand erzählt der Polizei irgendwas, ob Giuseppe vielleicht eine Affäre hatte. Deswegen graben sie ein bisschen tiefer und schauen sich halt erstmal sein Leben an. Er war Busfahrer und er war halt deswegen auch immer viel unterwegs. Und jeden Morgen sind sehr viele Frauen mit seinem Bus gefahren. Seine Kollegen haben dann auch erzählt, ja, der war schon ein kleiner Ladies' Man. Und man weiß aber, dass, weil ja auch irgendwie dieses Dorf noch so ein bisschen kulturell rückständig war, kann es auch gut sein, dass die Mutter halt einfach vor Giuseppe verschwiegen hat, dass sie schwanger ist. Also, dass sie das Kind zwar zur Welt gebracht hat, aber Giuseppe Garrioni niemals davon was mitbekommen hat. Deswegen merkt jetzt die Polizei, okay, über den Vater kommen wir, glaube ich, nicht viel weiter, weil tatsächlich weiß niemand, wer diese Frau war auf der Seite des Vaters. Wir müssen die Frau, also die Mutter von unserem Tatverdächtigen Nummer 1, nämlich unbekannt Nummer 1, müssen wir anders finden. Und da gehen sie jetzt über die DNA, weil wir haben ja die DNA unseres Tatverdächtigen und daraufhin können wir auch die DNA der Mutter finden. Es werden jetzt 500 Frauen getestet, Nachbarinnen, Frauen, die auch mit Giuseppe in Kontakt waren, und sie finden nichts. Aufgrund dessen sollen dann auch 2013 die Ermittlungen eingestellt werden. Aber unsere Staatsanwältin sagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich suche hier weiter, weil sie hat der Mutter ja von Yara das Versprechen gegeben, sie wird den Täter finden. Sie schickt dann alle Proben nochmal in ein anderes Labor und sagt, bitte überprüft die nochmal.
Sie ist so, vielleicht war das davor nicht ganz so richtig.
Und sie hat tatsächlich recht.
Wirklich?
Ja.
Das liegt wirklich daran.
Ja, das Ding ist, die haben vorher einen Fehler gemacht beim DNA-Abgleich. Die haben nämlich nicht die DNA von unserer Person unbekannt Nummer 1 mit der Mutter verglichen. Also sie haben nicht geschaut, okay, ist die Person von unbekannt Nummer 1 die DNA die gleiche wie von anderen Frauen, sondern sie haben die mit Yaras verglichen. Und da kam natürlich nichts raus.
Oh mein Gott.
Also ich denke mir auch so, was für ein Praktikant hat da versagt?
Nichts gegen Praktikanten.
Nichts gegen Praktikanten.
Ich war so lange Praktikantin, ja, und ich habe es so gehasst und Leute so, was war das denn für ein Praktikant? Ich war so,
ja.
Hallo.
Oder wahrscheinlich war es halt irgend so eine führende Person, die da richtig verkackt hat.
Wahrscheinlich war es wirklich jemand, der so.
Und am Ende wurde sogar der Praktikant.
Und der Praktikant hat dann das Richtige gemacht.
Ja. Sie haben dann nämlich tatsächlich auch eine sehr junge Frau dazu geholt und die hat das nämlich dann gelöst.
Ey, was ist das denn bitte für ein Fehler? Das finde ich jetzt gerade schon
katastrophal, oder?
Katastrophal. Ja. Da untersuchst du schon 500 Frauen DNA. DNAs, die allen.
Das war sogar nicht, okay, das war nicht die DNA, also kurzer Spoiler, sie haben die DNA der Mutter gefunden, aber nicht in dieser Probe von den 500 Menschen, sondern sie haben ganz am Anfang ja schon mal von 1800 Leuten die DNA genommen und da war sie dabei. Da war der Fehler drin. Und das war schon 2012. Und wir sind jetzt, muss ich einmal ganz kurz sagen, am 13. Juni 2014 wird die richtige DNA bestimmt. Also es sind 4 Jahre vergangen, seit Yara gestorben ist. Und erst jetzt kriegen sie es hin. Und die DNA, den Schlüssel hatten sie die ganze Zeit schon.
Boah, ich wäre, glaube ich, zu der Person hingefahren, hätte so eine Schelle gegeben.
Ja, Schelle links, Schelle rechts. Und die DNA, die dann passt, ist Nummer 321 und es ist die von Esther Arsufi. Esther Arsufi hat gemeinsam mit ihrem Mann für eine kurze Zeit in der gleichen Straße wie Guerrioni gewohnt. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass die zwei sich da kennengelernt haben und anscheinend ein Kind gezeugt haben. Esther hat eine Tochter und 2 Söhne und einer dieser Söhne hat hellblaue Augen, und zwar stechend hellblaue Augen.
Krass.
Dieser Mann heißt Massimo Pozzetti. Und übrigens heißt Massimo auch mit zweiten Namen Giuseppe. Also, wie hieß sein Vater? Giuseppe. Also ist nochmal ein krasses Zeichen dafür, dass er wirklich der Sohn war. Obwohl die Mutter das übrigens bis heute abstreitet.
Oh, okay.
Aber man muss halt, wie gesagt, sagen, traditionelles kleines Dorf. Die will wahrscheinlich auch nicht, dass ihre ganze Familienehre den Bach runtergeht.
Voll crazy, wie viel die Polizei irgendwie dann noch so, die wollen eigentlich nur den Mörder finden, aber decken noch so 1000 Familientragödien auf, wo irgendwas verschwiegen wird.
Das war super krass, die haben ja ganz viel DNA genommen und es wurde gesagt, in jedem Dorf, wo sie DNA genommen war, haben sie ungefähr 5 uneheliche Kinder gefunden, wo aber die Familien das nicht wussten. Also die haben wirklich da auch ganz schöne...
So richtig aufgeräumt, so du gehst jetzt mal hier hin, das ist deine richtige Mutter.
Ja, hier wurde betrogen, hier wurde betrogen, hier wurde betrogen. Ding, ding. Das bräuchte man auch mal so, wenn man anfängt, wahrscheinlich jemanden zu daten und dann kommt so einmal die Polizei und so, ding, ding, Cheater.
Hier schon mal die DNA-Analyse, aber jetzt verstehe ich auch den Dolmetscher, der hatte richtig Angst am Anfang, der war schon so, lass uns mal kurz den Marokkanern das in die Schuhe stieben, weil ich habe Angst, dass meine Familie das mitbekommt, dass ich noch eine Affäre
laufen Alle kriegen dann mit, welche Affären hier laufen, ja.
Die Polizisten immer so, oh nee, lass uns mal schnell jetzt irgendwen hier finden.
Ja, und Massimo ist 42 Jahre alt und er lebt mit seiner Frau und seinen 3 Kindern in der Gegend. Und das, ja, es schockt halt alle Leute so ungemein, dass er halt ein Familienvater ist und mit seiner Familie da glücklich lebt und jetzt soll er auf einmal ein Mörder sein von einem 13-jährigen Mädchen. Aber ziemlich viel spricht dafür, dass er genau das ist. Er arbeitet in der Baubranche als Eisenschmied und man hat auf Yaras Körper Spuren von Metall und Kalkstein gefunden. Die Polizei stellt jetzt einen Plan auf. Sie wollen seine DNA bekommen, sie wollen aber nicht, dass er davon mitkriegt, damit er halt irgendwie nicht abhaut. Er ist dann in so einem Einkaufszentrum mit seiner Familie und erstmal hoffen die, dass er da vielleicht irgendwie was isst oder trinkt, damit sie davon die DNA nehmen können. Das tut er aber nicht. Deswegen setzen sie eine Verkehrskontrolle auf in der Nähe seines Hauses. Sie lassen ihn dann pusten, also einen Alkoholtest machen. Tun beim ersten auch so, oh, das hat nicht funktioniert, lassen ihn den nochmal machen und haben dann 2 perfekte DNA-Proben von ihm. Sobald er wegfährt, sprintet dieser Beamte wirklich zur Staatsanwältin, die in einem oder 2 Autos weiter hinten sitzt und die fahren super schnell ins Labor. Und die DNA von Massimo stimmt 1:1 mit der des unbekannten Mannes Nummer 1 überein.
Wahrscheinlich hat er sich auch noch so total überlegen gefühlt, weil er so war, Leute, ich habe keinen Alkohol getrunken.
Ja, er hat noch voll gelacht im Auto und war so, ah, wie absurd, dass die mich eine Alkoholprobe machen lassen. Die Polizei verhaftet ihn dann auf der Baustelle und ich finde, das ist was, was auch nochmal voll dafür spricht, dass er schon schuldig ist. Er versucht dort noch zu flüchten. Letizia Ruggeri, das ist ja unsere Staatsanwältin, sagt, neben der Geburt ihrer Tochter war das der schönste Moment ihres Lebens.
Mein Gott, spricht für ihre Heirat und den Hochzeitstag.
Ja, also sagen, die hat sich halt auch sehr da reingefuchst.
Aber finde ich, dass, also ich hätte sie sehr gerne, wenn mir irgendwas passiert, also dann würde ich mir sie als Staatsanwältin wünschen, weil das, das wirkt auf jeden Fall nach einer richtig coolen Frau, die hinterher ist.
Sie ruft dann auch als erstes die Mutter von Yara an. Massimo hingegen beteuert die ganze Zeit, er ist unschuldig. Und bis heute tut er das tatsächlich noch und auch seine Familie. Genauso ist es ja mit Esther Asufi. Die sagt auch, ja, Massimo ist noch nicht mal mein Sohn.
Oh mein Gott.
Also da wird irgendwie echt viel rumgeflunkert, wo die Polizei ist so, ey, wir haben das genetische Material, das es beweist. Massimo behauptet, dass seine Werkzeuge, inklusive eines Messers, Wochen vor der Tat gestohlen wurden und dass er oft Nasenbluten hat. Deswegen kann es gut sein, dass sein Blut irgendwie auf ein Werkzeug gekommen ist. Und so erklärt er, dass seine DNA auf Yaras Körper war.
Das Aber dann hätte er noch, also kurzer Denkfehler von ihm, ehrlich gesagt, weil hätte er auch noch die DNA von der Person auf dem Werkzeug, die das geklaut hat, ja auch noch mit dabei sein müssen, oder?
Ja, nicht, wenn die Handschuhe getragen hätte, aber er hat auch 2 Jahre...
Okay, außer die Person wird auch richtig schlau.
Er hat auch erst 2 Jahre später sein Werkzeug gestohlen gemeldet. Also irgendwie war das alles ein bisschen abstrus.
Okay, aber der hat es gestohlen gemeldet?
Aber 2 Jahre nach der Tat. Naja, die Familie gibt ihm auch erstmal ein Alibi. Dieses widerlegt sie aber wieder selber in Anrufen und auch in, also die Frau besucht ihn im Gefängnis und die Gespräche werden aufgezeichnet. Und da sagt sie halt immer wieder, wo warst du wirklich? Du warst 45 Minuten weg, wo warst du? Und dann sagt er nur, ich hatte es zu tun. Die Verteidigung sagt hingegen, es gab keine eindeutigen Beweise für den Mord. Und das stimmt tatsächlich. Das Ganze beweist ja eigentlich nur, dass er erstmal am Tatort war oder Yara gesehen hat. Und außerdem zweifeln sie die DNA an, weil sie wollen beweisen, dass es einen Fehler gab. Sie sagen, die mitochondriale DNA stammte nicht mit der nuklearen überein. Und ich muss jetzt sagen, ich bin ja wie gesagt kein Bio-Experte, aber ich habe nur versucht, mich da reinzulesen, aber irgendwie gibt es die zwei immer nur zusammen. Und dass jetzt ein Teil davon fehlt, ist eigentlich total ungewöhnlich. Ja, aber trotzdem war halt seine DNA da. Außerdem bringt die Verteidigung eine andere Verdächtige ins Spiel, nämlich eine Turnlehrerin von Yara, Sylvia Brenner. Und auf Yaras Jacke wurde ein Spritzer von ihrem Blut gefunden. Außerdem soll sie in der Nacht von Yaras Verschwinden die ganze Zeit geweint haben und sich auffällige Nachrichten mit ihrem Bruder geschrieben haben. Aber die Beweislage gegen diese Frau war nicht so groß wie die gegen Massimo.
Und was bedeutet auffällige Nachrichten mit dem Bruder geschrieben haben?
Ja, es ging halt um das Verschwinden von Yara und viele wurden gelöscht. Hm.
Kann ja wirklich alles sein, ne? Kann ja auch sein, dass sie noch so schreibt, oh, die war voll die schlechte Schülerin und dann fand sie es dann doch ein bisschen unmenschlich, diese Nachricht geschrieben zu haben und löscht es.
Ja, kann alles Mögliche sein. Also tatsächlich geht dann aber die Polizei davon aus, dass Massimo dem Mädchen, also Yara, sexuelle Avancen gemacht hat, sie das abgelehnt hat und er dann die Kontrolle verloren hat und deswegen auch so total unbeholfen sie verletzt hat. Was noch dafür spricht, also die DNA ist tatsächlich, die kann nicht als alleiniges Beweismaterial stehen. Deswegen schaut man noch genauer, gibt es da eine Verbindung und man erkennt, indem man irgendwie Überwachungsvideos um Yaras Haus sich anguckt, dass Massimo sehr viel um ihr Haus geschlichen ist. Also der war viel in Restaurants in der Nähe, obwohl er da gar nicht direkt gewohnt hat, immer beim Kiosk direkt neben ihr. Also wo man so ein bisschen von ausgehen kann, dass er vielleicht das Mädchen auch beobachtet hat. Außerdem hatte der so einen weißen Lieferwagen und der wurde immer wieder gesehen, wie er um die Sporthalle gefahren ist. Und der wurde auch genau um 18.55 Uhr bei der Turnhalle gesehen, wo Yara verschwunden ist.
Also ich glaube mal, Massimo, we got you.
Ja. Außerdem findet die Polizei pornografisches Material auf seinem Laptop. Er hat konkret immer nach jungen Mädchen gesucht, jungen Frauen mit roten Haaren. Yara hatte rote Haare und nach Jungfrauen. Die Staatsanwältin sagt letztendlich, die Verteidigung sagt, niemand hätte ihn gesehen. Deshalb war er auch nicht da. Das stimmt nicht. Nur weil ihn niemand gesehen hat, heißt das nicht, dass er nicht da war. Sein Handy war da, das wurde nämlich geortet, genau an dem Ort. Sein Auto war da und seine DNA war da. Und genauso sieht es dann auch die Jury. Nach, ich glaube, 13 Stunden Überlegungszeit verurteilt sie Massimo am 1. Juli 2016 für schuldig. Und Massimo kommt lebenslänglich ins Gefängnis. Yara wird dann zwischen ihren Großeltern begraben und ihre Eltern sponsern von nun an eine Gymnastiktrophäe in ihrem Namen. Ich finde diesen Fall
schon krass. Mich nervt, dass es erst nicht gestanden hat und jetzt immer noch so tut, so, oh, ich bin unschuldig im Knast.
Also, ihr könnt euch uns ja auch nochmal eure Meinung dazu schicken. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das getan hat, ehrlich gesagt.
Also, alle Beweise sprechen dafür. Und da beispielsweise hätte ich jetzt gerne wieder einen Douglas.
Ja.
Weil es gibt ja wirklich diese FBI-Ermittler, die darauf spezialisiert sind, dass sie das Verhör so gestalten, dass der Verdächtige einfach in der Ecke steht und nicht mehr raus kann und bestehen muss, weil ihm suggeriert wird, dass sie alle schon längst wissen.
Ja.
Das ist halt so, aha.
Ja, er hat es halt immer abgestritten, aber die Beweise haben halt einfach für ihn gesprochen. Was ich so heftig finde, ist, dass dieser Mann gefunden wurde, nur eigentlich über seine DNA. Mhm. Und auch über die abstrusesten Wege. Es wurde so viel aufgedeckt, so viel Familientragödien wurden ausgelöst.
Die ganze Kette, die dahinter steckt, ist irgendwie absolut crazy.
Also mega cool, was einfach auch heute die moderne Technik kann, weil vor ein paar Jahren wäre dieser Fall einfach nie aufgeklärt worden.
Niemals. Ich meine, so war es ja auch schon sauschwierig.
Ja.
Obwohl man halt die DNA hatte. Aber das zeigt auch nochmal, wie bewundernswert zum Teil auch Polizeiarbeit vor der DNA-Analyse überhaupt war. Also, dass man da noch über andere Wege gehen musste und trotzdem viele, obwohl die Aufklärungsrate war natürlich wesentlich schlechter, aber trotzdem auch teilweise krasse Mordfälle aufgeklärt hat, obwohl keine DNA vorzufinden war.
Aber ich glaube, auch dieser Fall wäre nicht aufgeklärt worden, wenn die Staatsanwältin nicht so sich darin verbissen hätte.
Letizia for President.
Yes. Leo, hast du noch einen Tipp für uns?
Also ich glaube, Tiger King gucken gerade eh alle, ne?
Ja, guckt das, Leute. Dazu America in a nutshell, würde ich sagen.
Dazu machen wir auch noch was, oder?
Ja, wenn uns nicht irgendjemand anders das wegklauen.
dann sage ich so, okay, dann höre ich es mir halt bei euch an. Geil.
Ja.
Ist ja auch spannend. Eine Sache, die ist jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig true crime-ig. Also jetzt nicht so das typische Genre. Aber ich erzähle davon allen meinen Mitmenschen gerade. Deswegen dachte ich so, okay, ihr gehört ja auch zu meinen Mitmenschen. Quasi unbekannterweise. Und wenn ich eh schon meine ganzen anderen Leute damit nerve, dann auch euch. Und zwar ist das unorthodox. Habe ich gestern auch Lynn ganz, ganz lange von erzählt. Eine kleine Miniserie auf Netflix. Sie basiert auf dem Leben von der Autorin Deborah Feldmann, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg aufgewachsen ist und zwangsverheiratet wird und diesen ganzen Regeln unterlegen ist, die ihr aufgelastet werden als Frau. Also Frauen sind in dieser jüdischen Gemeinde eigentlich nur so als Reproduktionsmaschinen angesehen. Es ist halt total die schwere Jugend und Kindheit und sie flieht. Und zwar nach Berlin. Und darüber handelt diese Serie und auch das Buch, was sie geschrieben hat, da flieht sie nicht nach Berlin, sondern nach Manhattan, glaube ich, nach New York. Und oh mein Gott, Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach im Bett liegt und ihr wollt eigentlich am Handy irgendwas machen oder irgendwie was lesen oder nebenbei noch, keine Ahnung, arbeiten und man will dann trotzdem noch ein bisschen Beschallung haben und macht sich eine Serie an? Und das habe ich halt mit dieser Serie auch gehabt oder vorgehabt. Und sobald ich auf Start drückte, ich konnte nicht mehr weggucken.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Das ist ein mega gutes Zeichen. Und nach einer Stunde ist mir aufgefallen, dass ich da einfach so, ich hatte mein Handy, glaube ich, die ganze Zeit so in der Hand. Mhm. Und das lag einfach neben, also.
Krass. Ja, voll gut.
Und ich finde das, also guckt euch die an. Und vor allen Dingen ist die auch so sehr, gar nicht so richtig Netflixig, sage ich mal, weil sie so sehr langsam erzählt ist und mit so, ja, eher wie so ein Film funktioniert, finde ich. Und trotzdem ich zumindest habe die an einem Stück durchgeguckt, 4 Stunden. Das war so emotional berührend. Wirklich, wirklich geil. Und ist auch ein bisschen True Crime drin, weil da auch nicht alles so freiwillig passiert.
Okay, ich muss die auch noch gucken.
Ja.
In dem Sinne, euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Schlaf gut. Steht gut auf. Ja. Bleibt gesund, Leute. Wie die Omis. Echt schlimm. Ja.
Okay. So, ich freue mich schon auf den Tag, wo wir unsere Podcast-Folgen nicht mit "Wasch euch die Hände, bleibt gesund" beenden.
Ja, sondern
mit... Das dauert aber noch ein bisschen.
Ja.
So, wir trinken jetzt, glaube ich, den nächsten Kaffee, oder?
Ja.
Ciao, ciao.